Du hast dich in mehreren Publikationen theoretisch mit dem Thema Wohnungspolitik beschäftigt. Inwiefern ist deiner Meinung nach denn die Versorgung mit Wohnraum ein Instrument zur sozialen Kontrolle?
Ja, die direkte Versorgung mit Wohnraum natürlich nicht, sondern die Art und Weise, wie Menschen mit Wohnraum versorgt werden. Alles hat ja angefangen mit der Industrialisierung, das heißt mit dem Aufkommen von der sozialen Frage, mit der Armut und die Frage, wie man damit umgehen kann. Da die Wohnung der Ort ist, wo die Arbeitskraft produziert wird, war dies auch ein zentraler Ort oder die Wohnungsfrage, die eigentlich die einzige wirklich zentrale Frage, mit der sich die bürgerliche Sozialreform beschäftigt hat. Und so ist die Wohnung, die Stadt, der Stadtteil schon immer ein wichtiges Instrument gewesen der sozialen Kontrolle, aber auch ja eben wie der Reproduktion der Arbeitskraft. Also die ersten Wohnungen, die für Arbeiter gebaut worden sind, waren ja Arbeitersiedlungen, die durch die Unternehmer gebaut worden sind. Und da spielte schon Kontrolle, Disziplinierung ein zentrales Moment. Und das ist eigentlich zumindest bis in den 50er, 60er Jahren auch zentrales Thema geblieben.
Spielt demnach eine soziale Bewegung, die vor allem von öffentlichen Stellen die Versorgung mit Wohnraum fordert, dieser Form der Kontrolle in die Hände?
Ja, das ist eine schwierige Frage, weil es natürlich immer auch eine Frage ist, was ist realistisch. Natürlich wäre es viel revolutionärer, Löhne zu fordern, in denen dass die Menschen sich nicht öffentlich geförderten eine Wohnung leisten könnten. Das hätte eine Sprengkraft in der Gesellschaft, wenn man tatsächlich rangehen würde, Löhne zu fordern, dass Leute auf dem freien Wohnungsmarkt sich mit Wohnungen versorgen könnten. Aber ich denke, das ist eine der relativ unrealistischen Art und Weise. Und so blieb häufig immer nur übrig, die öffentliche Hand zu fordern. Ich sehe das aber nicht ein großes Problem, weil das tun wir in anderen Bereichen auch, sei es Bildung, Gesundheitswesen, immer wieder, da revolutionäre Alternativen fehlen, immer auch wieder Forderungen an die Allgemeinheit bzw. an den Staat gestellt werden.
Ich möchte noch auf eine besondere Spielart oder einen besonderen Ausdruck der sozialen Kontrolle durch die Gestaltung von Wohnraum kommen. Im 19., Anfang des 20. Jahrhunderts wurden Städte ein Instrument zur Bevölkerungskontrolle über die Normierung der hygienischen Standards. Könntest du da kurz erklären, wie diese These zu verstehen ist?
Ja, zum einen natürlich war aufgrund der Bevölkerungsdichte, aufgrund von Gefahren von Seuchen und Krankheit natürlich notwendig, dass die Städte hygienischer werden, dass man sich damit beschäftigt. Auf der anderen Seite war vor allen Dingen natürlich die private Hygiene auch ein Instrument der Normierung und der Disziplinierung der Bevölkerung. Also wie so häufig spielt immer beides, spielt beides. Zum einen ist es eine soziale Reform, eine Verbesserung der Lebensverhältnisse und Wohnverhältnisse. Zum anderen geht es da natürlich darum, dass die Menschen auf eine bestimmte Art und Weise leben sollen, dass sie in einer bestimmten Art und Weise leben sollen. Das hat zum anderen zum Beispiel im neuen Bauen in den 20er Jahren dazu geführt, Monofunktionalisierung der Räume, dass nur eine Funktion in einem Raum stattfinden soll, also in der Küche nur gekocht werden soll, im Wohnzimmer nur gewohnt werden soll, dass im Schlafzimmer nur geschlafen werden soll. Deshalb sind die Küchen zum Beispiel auch ab den 20er Jahren so klein, nicht nur um möglichst günstige Wohnungen zu bauen, auch dass sich nur eine Person, sprich in dem damaligen Weltbild, die Frau sich in der Küche aufhalten kann und dort dann ihre Tätigkeit verrichtet. Also so spiegeln sich darin Hygienevorstellungen, Geschlechterverhältnisse, all das spiegelt sich in der Ordnung der Wohnung halt wieder. Und dem neuen Bauen kommt noch hinzu, mit der weißen Außenhaut, mit den neuen Möbeln, sollte ja auch dieses symbolisiert werden, dieses neue und das weiße, saubere, reine.
Was damals weiß war, ist heute vielleicht grün. Man könnte eine ähnliche Ambivalenz in dem heutigen Trend zur ökologischen Modernisierung sehen, wo es dann nicht nur um die gesamtgesellschaftliche Gesundheit geht, sondern um das gesamte ökologische System. Würdest du es als angemessen sehen, diese ökologische Modernisierung als eine zeitgenössische Variante dieser Hygieneoffensive zu sehen, inklusive auch der kontrollierenden und sozial problematischen Implikationen, die sie mit sich bringt?
Ja, das ist eine schwierige Frage. Zum einen betrifft die ökologische Modernisierung in der Regel die Besserverdienenden. Also nicht unbedingt die Regionen, wo die Leute mit wenig Geld leben. Die Frage ist, inwieweit hier auch bestimmte Distinktion eine Rolle spielt, von bestimmten Mittelschichten sich abzugrenzen gegenüber anderen. Zum anderen spielt natürlich, hat dieses persönliche Gesundheit, diese individuelle Gesundheit natürlich eine relativ große Rolle bei solchen Sachen, dass man in gesunden Wohnungen wohnen möchte, in gesunden Häusern, in einem gesunden Stadtteil, was häufig vielleicht Ausdruck des Neoliberalismus ist, während wir früher es eher ging um ein gesamtgesellschaftliches Wohlbefinden, gesamtgesellschaftliche Gesundheit, jetzt das Individuelle im Vordergrund steht und die, die sich leisten können, das auch dann halt machen. Ob das was mit Kontrolle zu tun hat, das ist schwierig. Vielleicht mehr mit manchmal mit Abgrenzung von anderen Schichten, die sich das eben nicht leisten können.
Immerhin steht ja auch der Appell an die Verantwortung für das Ganze im Sinn des ganzen ökologischen Systems, des globalen Klimas und so weiter im Vordergrund.
Ja, aber das ist häufig, wird an vielen Orten auch unterschiedlich diskutiert, aber auch in Kassel gab es mal die Überlegung, wo eine freie innerstadtnahe das Baugebiet bebaut werden soll, dort autofreies Wohnen zu gestalten. Dies heißt aber dann nicht, dass die Leute, die dort leben, kein Autos haben, sondern sie parken am Rand ihre Autos. Nur ihr schöner kleines Quartier ist autofrei und sie fahren aber trotzdem mit dem Auto durch die Stadt herum. Also das ist manchmal auch ein bisschen pseudoökologisch. Man muss dann genau achten, ist das wirklich ernsthaft? Wie ist denn die Ökobilanz wirklich?
Also doch eher ein Distinktionsmechanismus. Wir haben vorher schon einen ganz kleinen historischen Schlenker gemacht. Vielfach werden Veränderungen als besonders dramatische neue Veränderungen beklagt in der Stadt. Aber auch mit einem historischen Blick handelt es sich denn bei den derzeitigen Modernisierungsphänomenen, bei den Phänomenen von Segregation, Gentrifikation, Vertreibung tatsächlich um ein neues Phänomen oder hat es das vielleicht in bisschen anderen Spielarten schon immer gegeben in der Stadt oder zumindest in der kapitalistischen Stadt?
Also ich denke, es ist wirklich Teil der kapitalistischen Stadt, ist es schon. Also völlig klar, es geht immer um die Rendite, den Mehrwert zu erhöhen, die Bodenrendite zu erhöhen. Und da hat es schon immer Prozesse gegeben, der Vertreibung sicherlich gehört zur Modernisierung dazu. Aber es gibt natürlich immer wieder, drücken sich diese Phänomene neu aus. Also gerade das, was jetzt unter Gentrification diskutiert wird, dass bestimmte innenstadtnahe Viertel, die vorher eher von ärmeren Menschen bewohnt worden sind, auf einmal dort Menschen mit Geld hineinströmen, das ist tatsächlich eher ein neues Phänomen. Häufig war es ja eher so, dass die Leute aus schlechten Wohnquartieren in der Regel doch in bessere gezogen sind und dadurch wieder Wohnungen frei wurden, in die dann wieder andere hineingezogen sind. Aber das ist tatsächlich so ein Prozess, der, ich denke, schon mit teilweise Ende der 60er, Anfang der 70er Jahre beendet ist, da häufig für Sanierungsgebiete zum Beispiel in den 70er Jahren es nicht genügend Ersatzwohnungen gab, wo die Leute hingehen konnten. Also es immer enger wurde. Ich denke, auch die ersten Häuserkämpfe in Frankfurt, Berlin, Hamburg, Anfang der 70er Jahre sind auch Ausdruck von solchen Prozessen, wo es schon sich andeutete, wohin dieser Weg geht. Und wenn man bedenkt, dass es ja auch dementsprechend kaum noch sozialen Wohnungsbau gibt, also dem keinen Neubau gibt, bedeutet natürlich, wenn Wohnungen wegfallen, dass der Druck sich erhöht. Also wenn Wohnungen aus der Mietpreisbindung wegfallen, also gerade durch die Privatisierung haben sich bestimmte Sachen verschärft. Durch Hartz IV hat sich in bestimmten Marktsegmenten etwas verschärft. Für die Bundesregierung ist ja im Prinzip 2001 zum Beispiel im Wohnungsbereich die Nachkriegsphase beendet, also es geht nicht mehr da um die Versorgung mit billigem Wohnraum, die ist angeblich seit gedeckt, sondern jetzt geht es darum, nur noch anders in den Wohnraum einzugreifen oder in den Wohnungsmarkt einzugreifen. Und ich glaube, das spürt man auch. Also ich habe mal ein Interview gesehen mit ein dänischer Investor, der in Hamburg und in der Region viel Wohnungen aufkauft und er sagt, ja, die deutsche Wohnungspolitik führt dazu, dass es ein gutes Geschäft ist, hier Wohnungen zu kaufen, um langfristig da zu investieren und hohe Mietrenditen zu erzielen. Und der hat ganz offen in diesem Interview gesagt, es ist eine Folge der Wohnungspolitik, dass halt nicht genügend Wohnungen gebaut werden.
Zum Abschluss noch eine Frage zu deiner Methode generell. Der Kampf um Wohnraum scheint erstmal eine ganz praktische, materielle Sache zu sein. Du beschäftigst dich theoretisch damit, auch mit poststrukturalistischen Theorien. Was bringt die Theorie der konkreten Bewegung für Stadt, für Stadt, für alle?
Ja, das ist eine sehr schwierige Frage. Erstmal geht es ja bei diesem Recht auf Stadt, wie sich seit einigen Jahren ja einige Bewegungen weltweit darauf beziehen, ist ja letztendlich auch dieses ein Recht auf Nichtausschluss. Also das heißt, dass alle Menschen, die in einer Stadt leben, auch den Anspruch haben auf alle sozialen, kulturellen und anderen Dingen, die eine Stadt zu bieten hat. Die Frage, was tatsächlich poststrukturalistische Theorien dazu beitragen, ist sicherlich eine schwierige Frage. Sicherlich wichtig ist, dass in den letzten, ich denke mal, 15 Jahren überhaupt das Thema Stadt und Raum wieder mehr in den Mittelpunkt geraten ist. Das war doch ein klein bisschen verdrängt. Also ich denke, es fing schon 1997, 98 in der Zeit an, als gegen die Vertreibung aus den Innenstädten anfangen, sich Protest zu organisieren. Und jetzt gegen andere Prozesse, dass sich immer mehr Leute zusammentun, das ist einfach wichtig. Weil natürlich halt dieser Glaube, wie viele Leute hatten zu Zeiten, als die Stadt noch wohlfahrtsstaatlich organisiert war, dass sich das nach und nach alles ausgleicht und dass jeder einigermaßen vernünftig wohnen und leben kann in der Stadt. Diese Zeiten sind, glaube ich, da glaubt man nicht mehr dran. Es geht halt tatsächlich darum zu begreifen, dass die Stadt ein umkämpfter Raum ist, dass es darum geht, sich da seine Rechte auch zu nehmen. Also ich meine, es ist eine uralte Weisheit, Rechte werden einem nicht gegeben, Rechte muss man sich nehmen. Und das drückt sich auch in der Stadt aus, inwieweit wirklich. Also ich denke schon, dass bestimmte moderne oder postmoderne Theorien, dass man wieder zurückreicht auf den Raum und dass man vielleicht auch, was ja immer eine Gefahr war von Stadtteilpolitik oder von Politik, dass man nicht zu sehr auf Identitäten setzt. Ne? Wir hier im Kiez oder wir hier da, das ist ja auch manchmal sehr problematisch und dass man natürlich auch häufig mal in einigen Kämpfen den Begriff Freiraum auch mal ein bisschen kritischer hinterfragen muss, der ja auch gerne immer benutzt wird, um etwas zu verteidigen. Sicherlich auch ein sehr populistischer Begriff, aber der ja auch, auch nicht so einfach zu fassen ist.
Was würdest du an dem Begriff von Freiraum kritisieren?
Ja, das ist ja die Frage, frei von was? Also frei muss man ja immer definieren, ist ja keine Selbstverständlichkeit. Ist das ein Raum frei von etwas? Ist er ein Raum frei zu etwas? Und ist das nicht auch wieder, dass man so tut, als wäre man auf einer Insel innerhalb einer Gesellschaft, wo es dann auf dieser Insel ganz anders funktioniert? Also wichtig ist es, sich natürlich Räume zu erkämpfen, indem man anders leben kann, indem man politisch arbeiten kann und so weiter. Und aber trotzdem muss man da auch immer ein klein bisschen aufpassen. Man bleibt immer Teil der Gesellschaft und auch in diesen Räumen, in denen man sich aufhält, bleibt man Teil dieser Gesellschaft und tut sich damit nicht außerhalb ihrer Stellen. Was manchmal so angedeutet wäre, als wäre das dann der Raum, der frei von all dem ist, was man eigentlich draußen in der Gesellschaft bekämpfen will und das ja doch häufig eine Illusion ist. Dass es diese Freiheit davon ja gar nicht wirklich gibt. Wichtig ist sicherlich, dass auf der einen Seite sich tatsächlich ja wieder vermehrt es Kämpfe im Raum in der Stadt gibt und es wäre sicherlich auch notwendig, wenn sich die noch mehr verbinden würden und auch mit anderen sozialen Kämpfen. Also ich finde immer häufig, dass bestimmte soziale Kämpfe immer so isoliert und einzeln betrachtet werden. Also die Frage hier auch, wie Menschen wohnen und leben können, ist auch natürlich immer die Frage, über welche materiellen Mittel Menschen verfügen. Das heißt, die Lohnfrage darf dabei nicht vergessen werden, bestimmte andere Fragen dürfen dabei nicht vergessen werden und dass man halt nicht über die bestimmten Tellerränder hinausguckt und so ein bisschen versucht, von diesen ganzen Teilbereichskämpfen wegzugehen. Und gerade die Stadt bietet sich dafür an, weil sie die Verdichtung all der verschiedenen gesellschaftlichen Widersprüche sind. Dabei würde ich dafür plädieren, tatsächlich auch wieder Kämpfe zusammenzuführen. Nicht so, dass jetzt jeder alles macht, aber sondern dass man halt begreift, dass bestimmte Themen oder an bestimmten Orten man gemeinsam für etwas kämpfen kann. Und gerade auch dieses Recht auf Stadt bietet sich ja an. Weil es gilt natürlich, wenn ich eben gesagt habe, das Recht auf Stadt heißt ja auch das Recht auf Nichtausschluss, dann heißt das natürlich auch, dass das auch die Illegalisierten zum Beispiel auch trotzdem alle Rechte auf das haben, was Stadt zu bieten hat. Also so könnte man auch wieder antirassistische Kämpfe damit verbinden. Also es geht einfach immer darum, weg von den Teilbereichskämpfen zu kommen. Das ist für mich immer so und so auch die Erfahrung aus den letzten 30 Jahren, würde ich sagen, ganz wichtig.